Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge Seitenweise Glück, dein Podcast mit der Extraportion Leseliebe. Vor den Mikros sitzen ich bin Dörte, sorry zuerst genannt.
Und ich bin Hella, ist okay, verzeih dir.
Okay, wunderbar. Dann sind wir schon mal auf einem guten Level hier.
Ja.
Die Vibes stimmen heute,
Ich habe ein bisschen Angst vor dieser Folge, weil wir gerade schon so ins Labern kamen, also off record quasi und so am Rumgackern waren. Ich bin gespannt, wie es jetzt wird für den Rest der Folge.
Ich bin ganz zuversichtlich und ein bisschen gackern. Hat noch keinem Bücher-Podcast geschadet,
liebe Hella. Nein, das stimmt, das stimmt.
Wir begrüßen euch zu dieser Folge. Es ist eine reguläre Folge, in der Hella und ich immer über zwei Romane sprechen, die uns auf irgendeine Art und Weise neugierig gemacht haben, die uns begeistert haben, die wir einfach gerne mal lesen wollten. Und Letzteres trifft auf diese Folge ganz besonders gut zu. Wir haben sie nämlich Wunschkonzert genannt. Jetzt fragt ihr euch, naja, ihr lest doch sonst auch Romane, die ihr euch wünscht. Können wir sagen, ja, aber wir wählen die schon noch ein bisschen bewusster aus, ne, Hella?
Ja, vor allen Dingen gucken wir immer, dass die zwei Bücher, die wir für diese Folge lesen oder für die nächsten, zusammenpassen, dass wir eine Klammer haben, worum es geht. Entweder ist das inhaltlich oder es sind AutorInnen aus der gleichen Bubble, hätte ich fast gesagt, oder aus dem gleichen Land, solche Sachen. Dieses Mal haben die Bücher wirklich gar nichts miteinander zu tun, außer, dass wir uns die selbst ausgewählt haben und der anderen aufgezwängt haben.
Würdest du das so framen? Ja. Also ich hab jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass du mir Martin Suter aufgezwängt hast, Hella. Und ich hoffe auch nicht, dass du das Gefühl hast, dass ich dir Alena Schröder aufgezwängt habe. Aber wir haben es uns sozusagen gewünscht. Es war so aus dem Bauch heraus in einem Vorbereitungsgespräch. Hat Hella gesagt, ach, ich würde gern Martin Suter lesen. Und ich habe gesagt, ach, ich würde gern Alena Schröder lesen. Dann haben wir gesagt, gut, bam, eine Folge, die nennen wir Wunschkonzert. Wir haben uns beide was gewünscht. Und deswegen sitzen wir jetzt hier mit diesen beiden frisch gelesenen Romanen.
Du hast dir von Alena Schröder Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel gewünscht. Erschienen bei DTV.
Und du hast dir, liebe Hella, von Martin Suter Können Sie mich sehen? Die Business Class im Homeoffice gewünscht. Erschienen bei Diogenes.
Gab es einen Grund für deine Wahl?
Ja, es gab sogar drei Gründe, um ehrlich zu sein. Zum einen höre ich gerne und an dieser Stelle ein kleines Podcast-Shoutout an den Podcast von Alena Schröder, Autorin dieses Romans, über den wir heute sprechen. Die spricht nämlich in dem Podcast Sexy und Bodenständig mit ihrem Autorenkollegen Till Räther über das Schreiben. Und das sind ganz spannende, schöne, ehrliche, lässige Gespräche zum Thema Romane schreiben. Es geht um ganz viele verschiedene Themen wie Figuren und Anfangen etc. Und teilweise sprechen die auch manchmal über ihren eigenen Schreibprozess. Und ich höre da sehr gerne mal rein, weil das einfach ein schönes Gespräch über Literatur ist. Und deswegen hat mich einfach auch interessiert, wie jetzt das aktuelle Buch von Alena Schröder denn so ist. Dann ist ja Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel von 0 auf 1 in die Spiegel-Bestsellerliste gesprungen. Im Februar war das, meine ich, kurz nach Erscheinen. Das fand ich schon interessant, einfach auch mal so für uns und was wir als nächstes lesen könnten. Und ich habe das erste Buch von Alena Schröder, Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid, das so, meine ich, 2021, 2022 erschienen ist, gelesen und war deswegen einfach auch neugierig auf dieses.
Ich habe gelernt in der Vorbereitung, dass es ja im Grunde eine Trilogie ist, die jetzt abgeschlossen ist,
ja,
mit dem aktuellen Roman. Das habe ich erst herausgefunden, als ich das Buch schon durchgelesen hatte.
Hella, ich auch. Ich habe ganz kurz gesagt, das ist das erste Geständnis, was ich hier in diesem Gespräch machen muss eigentlich. Ich habe das Buch gelesen und hier nochmal dazu, wir versuchen die Bücher, uns auf die Romane, die wir aussuchen, einzulassen, ohne jetzt vorher groß noch Rezensionen oder Besprechungen zu lesen oder danach nochmal. Also wenn uns bestimmte Aspekte interessieren, recherchieren wir die durchaus nochmal nach. Aber uns ist hier für Seitenweise Glück wichtig, dass wir so mit unseren Gefühlen und Gedanken zu den Büchern auch einfach ganz frisch uns vom Mikro überraschen. Deswegen sprechen wir auch gar nicht darüber, wie wir das jetzt gerade finden oder wo wir sind beim Lesen oder Ähnliches. Und deswegen habe ich in dieses Buch geblättert, habe angefangen es zu lesen, ganz frei von irgendwelchen anderen Dingen, habe dann danach gedacht, ach krass, ist ja eine Trilogie, die damit zu Ende geht.
Das heißt, du hast jetzt den ersten Band gelesen, den dritten und die Mitte ausgelassen.
Ja, aber ich komme nachher nochmal später darauf zu sprechen, dass das ein ganz spannendes Phänomen bei diesen drei irgendwie aufeinander aufbauen und miteinander funktionierenden Roman ist. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Hat nämlich Alena Schröder auch was im Podcast zu gesagt. Und das erzähle ich gleich mal. Vorher möchte ich aber gerne nochmal kurz von dir wissen, Hella, warum denn Martin Suter, können Sie mich sehen?
Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal zwei Bücher von Martin Suter gelesen, nämlich Lila Lila, wurde dann auch verfilmt mit Daniel Brühl und Jessica Schwarz. Habe ich gelesen und gesehen. Und dann habe ich noch gelesen Der Koch. Das fand ich, waren beides tolle Bücher, die mich sehr begeistert haben, die ich gerne gelesen habe. Und dann habe ich irgendwie jahrelang nichts mehr von Martin Suter gelesen. Habe immer nur verfolgt, was das so gibt, was Neues kommt. Hatte ja auch zwischendurch keine Zeit, da mal reinzublättern, weil ich andere Dinge zu lesen hatte. Und jetzt sah ich, es kommt was Neues, können Sie mich sehen? Und habe gedacht, jetzt, es wird einfach mal wieder Zeit, nachdem ich so lange um ihn herum geschlichen bin. Habe ich gedacht, das machen wir jetzt einfach mal oder das schlage ich dir vor. Außerdem hat mich der Titel extrem angesprochen, weil er mich, können Sie mich sehen, die Business Class im Homeoffice, weil mich dieser Titel an so viele Momente im Arbeitsleben erinnert hat während der Pandemie. Und es war, also eigentlich erinnern wir uns vielleicht gar nicht so gerne an diese Zeit, aber als ich diesen Titel las, habe ich gedacht, es gab auch einfach sehr lustige Momente während der Pandemie. Und jedes Mal, wenn man in einem Videocall saß und so ein Satz fiel, könnt ihr mich sehen, könnt ihr mich hören, ich sehe euch nicht, ich höre euch nicht, solche Sachen, war das ja auch schon mit so einer Komik irgendwann verbunden, immer noch, finde ich. Und das hat mich einfach angesprochen. Deswegen hatte ich einfach Lust auf dieses Buch.
Schön. Entstanden ist also für diese Folge irgendwie ein bunter, bisschen wilder Mix aus zwei wirklich unterschiedlichen Büchern. Aber ich freue mich drauf, Hella.
Womit fangen wir denn an? Das besprechen wir ja tatsächlich meistens vorher schon. Haben wir jetzt gar nicht.
Nur heute nicht.
Nur heute nicht. Lasst uns anfangen damit mit dem Hinweis, ihr könnt diese beiden Bücher gewinnen. Hört und lauscht uns ganz genau. Hört zu. Im Verlauf der Folge nennen wir das Codewort und dann habt ihr Zeit bis zum 2. Mai 2026 uns das Codewort als Mail an buchclub@bildderfrau.de zu schicken und dann könnt ihr diese beiden Bücher gewinnen. So, und womit fangen wir jetzt an?
Lass uns anfangen mit Alena Schröder.
Dann übergebe ich das Mikro quasi an dich, weil du uns erstmal erzählst, worum es geht.
Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel. Hannah hat Mist gebaut. Sie hat nämlich nicht so auf die Verkündung der Schwangerschaft ihrer besten Freundin Ruby reagiert, wie sie das als beste Freundin hätte tun sollen. Das sieht auch Hannah ein und sie bemüht sich also, eine Versöhnungssuppe zu kochen und mit Ruby darüber zu sprechen. Ruby hat ihr nämlich gleichzeitig auch verkündet, dass sie aus der gemeinsamen WG in Berlin-Kreuzberg ausziehen wird, raus aufs Land nach Brandenburg, um dort ihr Kind großzuziehen. Hannah fühlt sich verlassen. Und wenn sie ehrlich ist, ist das ein Gefühl, das sie kennt. Ihre Mutter Silvia ist früh an Krebs gestorben, als Hannah Mitte 20 war. Die Großmutter Evelyn ist inzwischen auch tot und über ihren Vater hat Hannah nie etwas erfahren. Doch plötzlich steht dieser Vater vor der Tür. Schenkt diese Überraschung ihr eine neue Familie? Das muss Hannah jetzt herausfinden. Die Frage nach Familie und Zugehörigkeit stellt sich auch Marleen 80 Jahre, bevor Hannah sich darüber Gedanken macht. Es ist Mai 1945. Marleen ist ein junges Mädchen und der Krieg ist gerade vorbei. Und auch Marleen ist alleine, hat ihre Familie sehr, sehr tragisch und brutal verloren. Sie versteckt sich in einem alten Forsthaus und wird von der Malerin Wilma gefunden und wird von ihr aufgenommen und lebt dort von diesem Zeitpunkt an. Was Wilma nicht weiß: In ihrem Versteck im Forsthaus hat Marleen ein Bild gefunden, das sie eingesteckt hat. Es ist eine kleine Leinwand, auf der Platz für wirklich ganz viel Leben ist. In zwei Handlungssträngen, eine in Berlin 2023 und die andere in der Nachkriegszeit spielend in Güstrow, erzählt uns also Alena Schröder von der Suche nach Geborgenheit, nach dem Platz in unserem Leben, auf dem vielleicht unser Name steht, der für uns gedacht ist. Und sie zeigt gleichzeitig, wie ich finde, dass der vielleicht nicht immer so aussieht, wie wir ihn uns vorstellen. Und Und liebe Hella, an dieser Stelle wollte ich direkt das Geständnis anschließen, das du vorhin schon gemacht hast, nämlich, dass ich diesen Roman gelesen habe und danach, als ich ein bisschen mehr dazu lesen wollte und mir auch nochmal die Podcast-Folge angehört habe, in der Alena Schröder in Sexy und Bodenständig über ihren aktuellen Roman spricht, festgestellt habe, oh, der ist ja Teil einer Trilogie. Und dann habe ich mich ein bisschen geschämt, weil ich dachte, gut gemacht, Dörte, hast einen Podcast über Bücher und hast diese, ja, hast irgendwie den Zusammenhang dieser drei ja wirklich Literaturbanger und Bestseller der letzten Jahre ein bisschen verpasst. Und dann, Hella, fand ich es gar nicht so schlimm.
Das zeigt doch, dass man auch einsteigen kann.
Ja.
Mit diesem Buch, ohne die beiden vorher gelesen zu haben. Ich finde das nicht so schlimm, Dörte, das ist in Ordnung. Ich habe mich nur gerade gefragt und vorhin auch, als du das erzählt hast, dass du den ersten Band gelesen hast, da geht es ja um das Schicksal von Hannas jüdischer Urgroßmutter.
Ja.
Also Hanna taucht da auch schon in irgendeiner Form auf, weil es da auch Zeitebenen gibt in der Jetztzeit, dass wir Hanna schon kennenlernen? Oder gibt es gar keine Figuren, die jetzt irgendwie hier auch nochmal auftauchen, die es auch in Band 1 zum Beispiel schon gab?
Doch, doch, total. In Band 1 ist Hanna, ich meine, 27 Jahre alt und begibt sich auf die Suche. Es geht um dieses Bild, was angeblich verschollen ist in ihrer Familie und von dem sie rechtmäßige Erbin wäre. Und so fängt sie an, sich mit der Vergangenheit ihrer Familie auseinanderzusetzen. Und gibt auch verschiedene Handlungsstränge und ist auch ähnlich multiperspektivisch Generation-Familienroman. Und dann wiederum interessanterweise der zweite Teil, der heißt »Bei euch ist es immer so unheimlich still«. Da ist Hannah ein Baby und es geht eher um das Leben ihrer Mutter Silvia. Den habe ich nicht gelesen, der hat aber auch, ist bei uns auch in unserer Podcast-Bubble gewabert, finde ich. Ne? Ich meine auch, dass wir mal überlegt hatten, wie wir den paaren können und dann haben wir da nicht richtig was dazu gefunden und so. Also auf jeden Fall war der mir zumindest auch ein Begriff, der zweite Roman. Und dann jetzt der dritte Roman also. Hannah ist älter, Mitte 30 inzwischen und ja, begibt sich irgendwie nochmal auf ganz andere Spuren so ein bisschen. Nämlich eher auf die Spuren in ihrem Leben und auf die Spuren nach ihrem Platz im Leben. Und da spielt aber natürlich die Vergangenheit auch eine Rolle. Und dieses Bild spielt zum Beispiel im ersten Band eine Rolle, im zweiten gar nicht so sehr und im dritten wieder. Und das ist so ein ganz interessanter Effekt, dass man, und das sagt zum Beispiel auch Till Rether in der Folge Sexy und bodenständig, in der Alena ein bisschen was erzählt, auch über den Schaffensprozess und über das Buch und wie das für sie ist, dass das jetzt rausgekommen ist, wirklich interessant, dass er das ganz faszinierend findet, dass man diese drei Bände ganz beliebig kombinieren kann und man kann die in der chronologischen Erscheinungsreihenfolge lesen. Man kann aber zum Beispiel auch, wie ich finde, mit dem dritten Band anfangen und dann jetzt, wenn du sagst, ich lese mich jetzt nochmal rückwärts in die anderen beiden Bände rein. Also das ist schon besonders, dass das eigentlich so wenig chronologisch lesbar ist und Lesefreude macht. Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich, wenn man aus Band 1 Evelyn Borowski kennt und Hanna Borowski und Silvia Borowski, die da auch schon vorkommen und aus Band 2 schon kennt, macht dieses Wiedersehen ein bisschen mehr Freude und wahrscheinlich fallen auch noch ein paar mehr Puzzleteile an die richtigen Stellen. Aber ich habe jetzt an keiner Stelle ein Fragezeichen gehabt und gedacht beim Lesen dieses dritten Bandes, ach so, das erschließt sich mir wahrscheinlich nur, wenn ich die ersten beiden kenne.
Also ich würde jetzt als nächstes dann, glaube ich, den ersten Band lesen wollen vom Gefühl her, weil ich fand, stellenweise war mir nicht ganz klar, wie jetzt dieses Gemälde in diese Familie so gehört. Also da hatte ich ein bisschen Probleme, diese beiden Geschichten zusammenzukriegen zwischenzeitlich. Ja. Und ich glaube, mir würde es jetzt helfen, den ersten Band zu lesen, um da nochmal mehr zu erfahren und dann vielleicht besser zu verstehen, wie diese Geschichten jetzt tatsächlich zusammenhängen. Weil das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig zu greifen.
Okay, ja. Ja, ich finde, es gehört vielleicht zu so einem besonderen Effekt dieses Romans, den ich jetzt mal versuche zu beschreiben, ohne zu spoilern. Und zwar ist das jetzt, und ich glaube, es ist okay, wenn ich das sage, es ist irgendwie kein Ende mit einem Krach, so, wo auf einmal alles zusammenfällt und man auf den letzten 10 Seiten, wie man das ja manchmal kennt von Romanen, denkt, ach so ist das und hier und ach krass, die kennen sich und die findet die Urkunde und da ist das und man findet es und alle sind fröhlich und sagen, so ist das jetzt und so bleibt es und das ist gut. So, ne? Es ist kein so exemplarisches Ende in dem Sinne, aber trotzdem, und das fand ich sehr schön, hat sich das sehr, ich habe mal so versöhnlich aufgeschrieben, weil es ist nicht so, dass alle Fragen beantwortet werden oder dass alles an seinen Platz fällt. Es ist so, dass es vielmehr so im Inneren Erkenntnisse gibt und im Inneren Erkenntnisse gibt im Sinne von, das ist jetzt okay so. Und ich fand das irgendwie schön, weil es eben nicht so ein Schwarz und Weiß ist und alles ist richtig oder falsch und korrekt aufgelöst und herausgefunden und Klarheit geschaffen, sondern es bleibt manchmal auch so ein bisschen grau, aber gleichzeitig mit diesem schönen Unterton und schafft es Alena Schröder auch dadurch, dass die Figuren doch alle irgendwie eine Ruhe finden und zu einer Ruhe kommen, dass das auch so okay ist.
Ich finde, persönlich trifft es ganz gut, wenn man an Hannah denkt, weil ich auch am Ende des Romans das Gefühl hatte, so wie es jetzt ist, ist das auch okay für sie. Ihr Vater taucht ja auf und da wird's schon fies, weil sie sich natürlich fragt, warum taucht er gerade jetzt auf, warum meldet er sich, und im Laufe des Romans wird das aufgelöst und die Situation, wie sie so am Ende ist, wie die beiden zueinander stehen, wie das vielleicht auch ihr Leben verändert, ich habe das Gefühl, damit ist Hannah fein. Das ist für sie total in Ordnung. Vor allen Dingen auch, weil, und das finde ich einen ganz schönen Aspekt in diesem Buch, weil ziemlich klar wird, dass Familie nicht, oder die Familie, die uns gut tut, nicht immer die ist, mit der wir blutsverwandt sind. Und dass man auch Familie finden kann in anderen Menschen. Und das fand ich einen total schönen Aspekt in diesem Buch. Also sei es Ruby, die Freundin, die dann zwar auszieht, aber ja nicht aus Hannas Leben weggeht. Ein Freund ihrer verstorbenen Mutter, der wieder nach Berlin gezogen ist, der lange in Amerika gelebt hat, der wieder
Rüdiger,
eine Rolle,
ja.
Rüdiger. Ja, Rüdiger, der wieder eine Rolle spielt. Und den habe ich ja total ins Herz geschlossen. Also da habe ich gedacht, also mit dem würde ich auch gerne mal einen Kaffee trinken gehen, weil der war irgendwie so, man hat direkt gemerkt, die beiden hatten zwar lange keinen Kontakt, aber er ist so eine Figur, auf die sich Hannah verlassen kann. Es geht ihr schlecht, er ist da, sie hat Fragen, er versucht zu helfen. Und die, also Rüdiger hat mir wirklich als Männerfigur sehr gut gefallen in dem Buch. Es gibt ja noch Justus, der bei Hannah einzieht, der Neffe einer Kollegin, von Kollegin Ulrike. Justus ist mir ja zwischendurch so auf die Nerven gegangen. Dann hat er mich amüsiert. Als ich so über diesen du nervst mich drüber war, hat er mich nur noch amüsiert, weil er zieht bei Hannah ein und ist das komplette Gegenteil. Und ja, müsst ihr lesen, was Justus alles so macht. Der hat mich dann irgendwann amüsiert, aber Rüdiger hat mir richtig gut gefallen. Der hat mir so eine Wärme gegeben durch die Zeilen. Das fand ich ganz schön.
Auf jeden Fall. Und das zeigt auch nochmal so ein bisschen den Aufbau und vielleicht auch ein Stück weit die Botschaft, die ich für mich daraus gelesen habe, nämlich Hannah ist eigentlich gezwungen, Rüdiger zu kontaktieren, weil sie auf der Suche nach Antworten bezüglich ihres Vaters ist. Und sie sucht also eigentlich eher die Beziehung zu ihrem Vater, aber findet Rüdiger auf diesem kleinen Umweg. Und auch das ist okay so. Und das ist eigentlich dann das Schöne, was dabei herauskommt, auch so ein bisschen. Das meine ich mit, das ist, fühlt sich stimmig. Ich meine, ich habe auch irgendwo gelesen, stimmig. Und es ist, es fühlt sich alles so stimmig an zum Schluss. Obwohl es nicht ein krachendes Ende mit Auflösung auf allen Ebenen ist. So. Und das fand ich schön. Und weil du jetzt gerade auch die vielen verschiedenen Figuren genannt hast, mit Namen, ne, wollte ich nochmal auf die Multiperspektivität zu sprechen kommen, die hier Alena Schröder, finde ich, sehr schön gelingt und auch auf eine ganz interessante und besondere Art und Weise gelingt. Es ist nämlich so, dass wir schon, würde ich sagen, zwei klar dargestellte Protagonistinnen haben. Das sind zum einen Hannah in Berlin 2023 und das ist Marleen in der Nachkriegszeit in Güstrow. Das ist ein Handlungsstrang, der sich über eine größere Zeitspanne erstreckt. Eigentlich fast bis in die Gegenwart, und so explizit werden so die 10, 15, 20 Jahre, 15 Jahre nach Kriegsende eigentlich auch nochmal beschrieben oder von Marleen durchlebt und erlebt. Und dann gibt es aber auch noch, und den beiden Figuren kommen wir sehr nah. Bei denen sind wir, ne, beides Sie-Perspektiven, aber sehr personell. Wir sind bei denen im Kopf, kennen ihre Gefühle, ihre Gedanken etc. Und dann gibt es aber immer noch so kleine Kapitel, wo wir auch in Köpfe und Gefühle und Gedanken der anderen Figuren reingucken. Zum Beispiel Rüdiger, wo wir ein bisschen was über seine Vergangenheit erfahren. Zum Beispiel Burgel ist auch noch ein Charakter, der mit im Haus lebt bei Wilma und Marleen in der Nachkriegszeit in Güstrow. Oder Justus, der Mitbewohner von Hannah. Oder aber auch Luke, der neu gefundene Halbbruder von Hannah. Also all diese Menschen und sogar Martin, ihren lange verschollenen Vater. All diese Personen lernen wir so blitzlichtartig immer mal kennen. Und das gibt einem das Gefühl, dass man diese Figuren einfach sehr gut kennt, obwohl man nur manchmal so schlaglichtartig von ihnen liest. Und das liegt an der Sprache, die Alena Schröder für jede einzelne Figur findet, finde ich.
Es gibt manche Bücher, wo ich Probleme damit habe, so einen großen Haufen Charaktere auseinanderzuhalten, mir noch merken zu können, wie stand jetzt diese Person zu den anderen Personen. Das kennst du vielleicht auch. Wir haben auch schon viele von diesen Büchern gelesen, wo es so wahnsinnig viele Protagonistinnen gibt, wo es sogar manchmal Infos gibt, wer jetzt wer ist. Und manchmal oder ziemlich oft stört mich das tatsächlich, weil ich finde, das ist so eine Überladung an Figuren. Und hier hat mich das nicht gestört. Ich glaube auch, weil die auch recht ruhig immer eingeführt wurden. Und ich auch, das mag vielleicht auch an der Sprache liegen. Ich finde, es ist ein sehr angenehmer Schreibstil, eine sehr angenehme Sprache. Man konnte das gut lesen. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß sehr viel über diese Figuren, aber ich werde nicht sprachlich auch irgendwie überladen. Und deswegen hat mich das hier gar nicht gestört, dass es so viele gab. Ich konnte die wirklich auseinanderhalten.
Witzig, das habe ich nämlich gerade gemerkt, weil ich dachte, krass, Hedda, du kennst ja alle Namen. Weißt du, wirklich?
Und hast du gedacht, krass, du kennst alle Namen? Oder hast du gesagt, krass, Hella, kennst alle Namen?
Ich habe gedacht, krass, Hella, du. Nicht, weil du sie sonst nicht kennst. Ja. Ich bin ja eher die Namensspezialistin hier. Im Sinne von, dass ich immer mal verwechsle oder mir die entfallen oder ähnliches. Aber gerade eben, als du so erzählt hast und dann Justus parat hattest und Silvia auch sofort den Namen der Mutter von Hannah. Ja, aber siehst du, was ich meine? Und das daran merkt man ja, dass da die Figuren nachhallen und einem wirklich gut nahegebracht werden. Und ich finde wirklich, das liegt an der Sprache, weil Alena Schröder auf eine ganz schöne und aber auch so ein bisschen unterschwellige Art und Weise, ohne sich aufzudrängen, eine Sprache und einen Ton für jede einzelne Figur trifft, ganz gut, die halt auch was über ihren Charakter aussagen, so ein bisschen. Also das ist mir ganz doll aufgefallen, dass sich so jede Figur so ein bisschen anders anhört und dadurch vielleicht auch so vertraut wird. Aber authentisch. Nicht, weil Luke 15 ist, sagt er auf einmal die ganze Zeit Digger. So, ne? Und du denkst dir, okay, ich hab's verstanden. So ist es nicht. Es ist, glaube ich, sehr, sehr authentisch und angenehm und so ganz sensibel, finde ich. Und das ist vielleicht der Effekt dann.
Den Luke fand ich übrigens wahnsinnig erwachsen für seine 15.
Ja, und trotzdem, aber seine Sprache war trotzdem eine andere als er, das stimmt. Ja.
Und ich glaube, deshalb ist mir auch Justus so wahnsinnig auf die Nerven gegangen zwischendurch, wegen seiner Sprache. So wie der spricht und was der so tut, wie das beschrieben wird. Deswegen ist er mir so auf die Nerven gegangen. Ist der dir eigentlich auch auf die Nerven gegangen?
Ja, das ist halt ein Kreuzberger Typ, der irgendwie We should all be feminists. Nee, was hat er an? This is what a feminist looks like T-Shirt anhat und so. Und Matcha-Tee zubereitet und Hannah gleich sozusagen als erste Amtshandlung fragt, ob sie denn auch Hafermilch habe. Und so ein bisschen der Typ ist das. Und Hannah ist ja eher so bodenständig und direkt und gerade raus und auch so ohne Schnickschnack, so ein bisschen, finde ich.
Das sind natürlich alles das, was du gerade aufgezählt hast über Justus, ist ja per se nicht schlecht.
Nein, wollte ich auch gar nicht sagen.
Nee, aber ich möchte erklären, warum er mir trotzdem auf die Nerven gegangen
ist. Erzähl mal, Hella.
Weil ich glaube, diese Masse an Eigenschaften, die er mitbringt, vor allen Dingen im Kontrast zu Hannah, weil ich auch richtig merken konnte, wie sie das nervt. Ich glaube, ich war genervt, weil Hannah genervt ist. Und er war einfach ein bisschen drüber. So, ich habe nichts gegen.
Ich habe auch nichts gegen Hafermilch. Ich habe auch nichts gegen Männer, die feministische T-Shirts tragen.
Nee, brauchen mehr Männer, die feministische T-Shirts tragen.
Auf jeden Fall.
Aber dadurch, das Problem war natürlich auch, dass Hannah so ein bisschen, wurde ihr aufgedrängt, dass er jetzt bitte bei ihr einzieht, weil sie hatte gerade das Zimmerfrau und ihre Kollegin hat gesagt, hier, mein Neffe braucht irgendwie einen Platz zum Wohnen. Und in dem Moment, wo er diese Wohnung betritt, gehört sie ihm ja quasi. Also er macht sich sehr schnell ziemlich breit in dieser Wohnung. Und das hat mir nicht gefallen.
Aber ist das nicht toll, wenn eine Schriftstellerin es sozusagen schafft, dass Figuren so viel zum Klingen bringen in einem? Und das spricht ja dafür, dass jede Figur so beschrieben wird, dass sie einen Eindruck macht oder dass sie einen Eindruck hinterlässt, auch bei der Leserin. Dass sie im Gedächtnis bleibt, dass sie Gefühle hervorruft. Und das ist Alena Schröder wirklich mit den Figuren gelungen in diesem Roman. Und das ist mir wirklich aufgefallen und ist mir im Kopf geblieben.
Ich bin gespannt, was die Figuren in Martin Suters Buch mit dir gemacht haben. Wollen wir zum zweiten Buch übergehen?
Ja, total gerne.
Bevor wir das machen, könnte hier Werbung kommen?
Werbung. Bevor es mit dieser Folge Seitenweise Glück weitergeht, wollen wir euch kurz auf eine ganz aktuelle Neuerscheinung hinweisen.
Und zwar auf den frisch erschienenen Roman Pina fällt aus von der Autorin Vera Zischke.
Und falls ihr euch jetzt denkt, Moment mal, den Namen kenne ich doch, dann liegt das bestimmt an Vera Zischkes Debütroman. Ava liebt noch heißt der. Und das ist eine ungewöhnlich, wirklich mitreißend erzählte Liebesgeschichte, die zu einem absoluten Publikumsliebling wurde.
Und großes Potenzial, auch ein Leserinnenliebling zu werden, steckt in Vera Zischkes neuem Roman Pina fällt aus. Es geht um Pina und ihren Sohn Leo. Der ist Anfang 20 und lebt in seiner ganz eigenen Welt, in seinem ganz eigenen Rhythmus. Er braucht viel Hilfe und Betreuung im Alltag und Pina ist rund um die Uhr für ihn da. Und wenn er zu seinem Job in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung fährt, verschwindet sie selbst im Büro.
Als Pina dann eines Tages nach dem Einkaufen zusammenbricht und auf die Intensivstation kommt, da ist Leo plötzlich alleine zu Hause. Und die Nachbarn merken, hier sind jetzt wir gefragt. Also beginnen die Seniorin Inge, die Schulabbrecherin Sola und der sehr zurückgezogene Wojtek für Leo da zu sein. Erst ein bisschen unwillig, zaghaft und auch etwas unbeholfen, aber dann entsteht zwischen diesen Menschen, die eigentlich bisher aneinander vorbeigelebt haben, etwas ganz Besonderes. Nennen wir es den Leo-Effekt.
Und dieser Effekt entblättert sich auf sehr berührende Weise Seite für Seite in Pina fällt aus. Vera Zischke, die übrigens selbst Mutter eines autistischen Sohnes ist, erzählt davon, was passiert, wenn wir nicht mehr wie gewohnt funktionieren können und wie viel Zusammenhalt dann über ganz viele Unterschiede hinweg entstehen kann.
Also, wenn ihr Lust habt auf eine bewegende und mitreißende Geschichte, die uns wirklich daran erinnert, wie sehr wir einander als Gemeinschaft brauchen, dann ist dieser Roman genau das Richtige.
Pina fällt aus von Vera Zischke ist als Hardcover bei List erschienen. Es kostet 21,99 Euro. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
Ganz viel Spaß beim Lesen.
Werbung Ende.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und wir sind bei dem Codewort, dass ihr uns bitte per E-Mail schickt an buchclub@bildderfrau.de, wenn ihr unser kleines, feines, seitenweise Glück Bücherpaket bestehend aus Martin Suters Können Sie mich sehen und Alena Schröder Mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel gewinnen wollt. Herzlichen Dank hier auch nochmal an DTV und die Jogenes, die haben uns die Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt.
Das Codewort in dieser Folge lautet Wunsch. Also wir freuen uns auf eure E-Mails und alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Und ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz, worum es in Martin Suters Können Sie mich sehen geht. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das so richtig zusammenfassen? Kann man es ja gar nicht, denn es handelt sich hier um ganz, ganz viele einzelne Geschichten, die so 4 bis 6 Seiten lang sind. Ich habe einfach mal, naja, ihr werdet es ja gleich hören, wie ich das mir jetzt überlegt habe und du wirst es auch gleich hören. Also Können Sie mich sehen, die Business Class im Homeoffice, das ist eine Sammlung von kleinen Geschichten, die Martin Suter aufgeschrieben hat und es geht um Männer, ausnahmslos Männer, die mehr oder weniger Manager sind, möchte ich mal sagen, also die gerade dabei sind, sich hochzuarbeiten, die CEOs sind, die Bereichsleiter sind, die Abteilungsleiter sind und er nimmt in diesem Buch die Leute, die Männer so ein bisschen auf die Schippe und wie sie vor allen Dingen auch in allerlei Fettnäpfchen treten, wie nämlich zum Beispiel Gebhard. Einen Vornamen hat er nicht, der Gebhard. Und der ist aber Bereichsleiter und er ist nun also auch im Homeoffice, denn die Pandemie hat gestartet und alle mussten irgendwie mehr oder weniger freiwillig ins Homeoffice und Gebhard eben auch als Bereichsleiter. Und immer montags zwischen 10 und 12 muss er vorm Rechner sitzen, denn dann ist Videokonferenz mit seinem Chef Herrn Kopp. Und zu Hause bei den Gebhards steht der Schreibtisch zwischen Blumenfenster und Bücherregal, wie das ja bei den meisten von uns so war in der Pandemie und vielleicht auch immer noch ist. Nur sonntagsabends, da macht die Familie groß Stühle und Möbelrücken. Nach der Tagesschau-Spätausgabe wird das ganze Wohnzimmer umgestellt, damit eben nichts mehr im Bild ist, was einen Eindruck von Gebhards zu Hause geben könnte. Drucke werden von der Wand genommen, Löcher mit Zahnpasta zugespachtelt und stattdessen kommt der firmeneigene Wandkalender an die Wand. Man muss ja Eindruck machen. Dazu Anzug, Krawatte, niemand darf montags zwischen 10 und 12 stören. Die Kinder machen Homeschooling, sind beschäftigt. Nur Nachzügler Julian, 4 Jahre alt, macht dem Vater einen Strich durch die Rechnung. Er kommt ins Homeoffice, stellt sich neben seinen Vater und flüstert aber so, dass es alle hören können. Papa, ist das jetzt dein Doofkopf? Das exemplarisch als eine Geschichte, die Martin Suter in Können Sie mich sehen, die Business Class im Homeoffice erzählt. Und ich bin gespannt, liebe Leute, ob du dich, obwohl es hier um Management-Eliten geht, dich trotzdem so ein bisschen in diesem Buch wiedergefunden hast. Gab es vielleicht Geschichten, wo du dachtest, ach ja, so war das doch tatsächlich auch bei mir in der Pandemie. Hast du auch Löcher mit Zahnpasta zugespachtelt?
Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber meinst du, weil ich nicht zur Management-Elite gehöre?
Nein,
tue ich nicht. Und es macht mich auch nicht traurig, sagen wir mal so. Also zumindest nicht die Management-Welt, die da beschrieben wird von Martin Suter. Oder beziehungsweise nicht nur beschrieben wird, ne, sondern also ich würde schon sagen, sehr scharf und auch durchaus, ich weiß nicht, ob bissig das richtige Wort ist, aber sehr scharf beobachtet wird und durch diese Beobachtungen, die schon ja humorisch sind und fast so in Richtung nicht Satire gehen.
Doch, ich finde schon, das ist auch durchaus satirisch ist.
Ja, ne?
Also ist ja sehr überhöht alles.
Alles sehr überhöht, so ist es, genau. Aber es zeichnet schon so ein bisschen, also ein ganz bestimmtes Bild von dieser Form von auch Zusammenarbeiten. Es werden nur Nachnamen genannt. Es ist wie so kleine szenische Kapitel, die aber auch immer auch mit so einer Art wirklich scharfen Pointe enden. Ne? Es ist wie so ein Paukenschlag zum Schluss, der dann doch eigentlich fast immer so der Aufbau der Geschichten ist, dieser Paukenschlag zum Schluss, der sorgt immer dafür, dass dann etwas doch nicht so funktioniert, wie sich das jetzt in dem Fall dieser eine Manager so ausgedacht hat, finde ich. Ne? Das ist so ein bisschen so der Aufbau von diesen Geschichten. Und man kann sich das so vorstellen, dass dann immer beschrieben wird, die werkeln so rum und machen dies und machen das und gehen extra dahin essen und dann wird zur Privatbewirtung, war mir auch ein neues Wort, nach Hause eingeladen. Das muss natürlich alles sehr repräsentabel sein und so, damit Kollege XY halt eben nicht befördert wird und man selbst befördert wird und so. Also das sind so diese, es werkeln und wursteln alle so vor sich hin in ihrer kleinen Managementwelt, schön mit den Managementbegriffen und sowas und dann kommt doch alles anders.
Ja, sie entlarven sich während dieser kleinen Geschichten dann doch irgendwann irgendwie selbst. Und es gibt Manager, die denken, ach, ich muss jetzt meine ganze Arbeitsweise ändern, weil nur so kann ich aufsteigen und am Ende steigen sie doch nicht auf, weil dann doch genau die anderen Stärken verlangt werden, die jemand abgelegt hat. Mit dem Homeoffice kommen die alle irgendwie gar nicht zurecht. Es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte, da wird genau aufgeschrieben, um 10 trinke ich dann den ersten Espresso, um 12 den zweiten. Das funktioniert ja alles hier so im Homeoffice und am Ende stelle ich fest, ich habe zu viel Espresso getrunken, ich muss jetzt eine Überstunde machen, weil ich kam zu nichts. Also es sind wirklich ja Spitzen, es sind Sticheleien, die Martin Suter da ganz fein beschreibt. Vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund, falls einige von euch denken, so die Business Class im Homeoffice, das sind die oder diese Reihe Business Class, es gibt da mittlerweile schon über 10 Bücher zu. Das fing mal an, dass es Kolumnen waren, die einfach dann nochmal in Buchform veröffentlicht wurden, die Martin Suter in Schweizer Zeitungen veröffentlicht hat. Er schreibt auf seiner Homepage, dass er 800 dieser Kolumnen geschrieben hat. Jetzt hat er eben nachgelegt, diesmal, wie ihr schon gehört habt, geht es um Manager im Homeoffice. Also die gehen aber erst später im Buch ins Homeoffice. Die ersten Geschichten sind noch richtig im Büro. Und da, das sind eben diese kleinen Geschichten. Vielleicht habt ihr schon mal andere Bücher gelesen. Es gibt zum Beispiel Die Business Class macht Ferien, ist auch ein Buch. Für mich war es übrigens das erste Business Class Buch tatsächlich. Und ich muss sagen, ich glaube, ich mag den Schreibstil von Martin Suter, ich mag diese sehr feine Beschreibung, aber ich mag dann doch, glaube ich, lieber die Romane von Martin Suter. Ich bin ja sowieso nicht so der größte Fan von Kurzgeschichten. Das hier sind jetzt keine Kurzgeschichten, aber sie sind sehr kurze Geschichten und ich brauche so diesen Romanfluss. Das habe ich wieder einmal festgestellt.
Das ist ganz witzig. Mir geht es in der Tat ähnlich, liebe Hella, und ich habe das gemerkt, weil ich permanent versucht habe, eine Verbindung herzustellen zwischen den Figuren, die da abgebildet werden von Martin Suter. Wie gesagt, es werden eigentlich fast nur Nachnamen genannt, zumindest im Business-Kontext, wenn die voneinander reden, übereinander reden und auch diese Figuren, die er in diesem fast so ich würde sagen, es sind eigentlich fast so szenische Kapitel oder so, ne? Wenn du gerade gesagt hast, Kurzgeschichten nicht so richtig, aber eher so szenische, schlaglichtartige Kapitel mit immer wieder anderen Personen, die darin vorkommen. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich die ganze Zeit gedacht habe, ah, Bergmann. Ach, warte mal, ist das der Bergmann? Gab es den schon mal? Und ich glaube aber, sie bauen gar nicht aufeinander auf. Oder ist dir irgendwie, sind dir bestimmte Personen wieder begegnet?
Lustigerweise ging es mir genauso, dass ich immer dachte, habe ich jetzt von dem schon gelesen? Wurde diese Firma schon mal genannt? Und hier, wir haben ja gerade, als wir über Alena Schröders Buch gesprochen haben, haben wir ja gesagt, es gibt zwar viele Charaktere, aber man konnte die ganz gut auseinanderhalten, man konnte denen ganz gut folgen. Hier war das komplett anders, weil wir einfach so wahnsinnig viele Namen haben, so wahnsinnig viele Charaktere, die sich ja dann auch noch alle sehr ähnlich sind in ihrem Verhalten. Ich habe das auch versucht herauszufinden, sind das jetzt Leute, denen wir schon mal begegnet sind? Ist das eine Firma, der wir, manchmal fallen ja eben auch Firmennamen. Und ich kann es nicht verifizieren, aber ich glaube nein.
Ja.
Ich habe irgendwann mal darüber nachgedacht, gehe ich jetzt nochmal durchs ganze Buch?
Ja,
habe mich dagegen entschieden.
Aber das ist ja so ein bisschen die Sehnsucht nach Zusammenhang und ja, ne, Zusammenhang herstellen und irgendwie eine Art von auch so Dinge entdecken in einem Roman, wo alles so ein bisschen zusammenhängt und man dann ja manchmal so detektivisch auf die Suche geht, ach, die Figur ist es doch schon mal entgegnet hier und da und so. Also ich glaube, man muss das schon wissen, bevor man sich auf dieses Buch einlässt. Und ich finde, Hella, das ist so ein Buch, in dem man lesen kann, wie Maike Winnemuth in ihrem Flur.
Hast du auf meinen Zettel gespielt?
Nein.
Genau das ja habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich musste auch an Maike denken. Maike Winnemuth war zu Gast bei uns vor kurzem. Vielleicht habt ihr die Folge schon gehört. Wir haben mit ihr über ihr Buch Eine Seite noch, Warum Lesen uns so glücklich macht, gesprochen. Und Maike hat wahnsinnig viele Bücher zu Hause. Sie sagte wahrscheinlich ungefähr 800 in ihrer Lübecker Wohnung. Und die hat sie alle, oder die, sagen wir, einen sehr großen Teil davon hat sie noch nicht gelesen. Und manchmal sitzt sie einfach auf ihrer Bank im Hausflur, im Wohnungsflur, greift nochmal kurz ein Buch und liest nur einzelne Kapitel. Zum Beispiel die Biografie von Hildegard Knef hat sie noch nie ganz gelesen. Sie blättert da immer nur mal ein bisschen rein. Und dieses Buch habe ich auch, das kann man lesen, wie Maike Winnemuth liest. Denn mich einfach mal immer mal eine Geschichte und das dann zur Seite legen, vielleicht auch zwei, drei und dann irgendwann nochmal wieder reinblättern.
Ja, und so reinlesen, drüber schmunzeln, sich ein bisschen wundern drüber, weil die machen ja schon was mit einem. Es ist ein sehr spezifischer Mikrokosmos, ne? So mittleres bis oberstes Management und aufstrebende Männer, die ihre nächste hierarchische Position im Kopf haben. So, um diese Charaktere geht es, da muss man Lust drauf haben. Aber es ist halt einfach ein wirklich amüsanter Blick, auch wirklich sehr interessant geschrieben, finde ich. Und wenn man darauf mal kurz Lust hat, sich darauf einzulassen, wie manchmal auf Lyrik, wie manchmal, wenn man Lust hat, sich auf ein kleines Gedicht einzulassen und sich das so einmal so nachzuspüren, das wirken zu lassen, dann das Gedichtband wieder zuzuschlagen und wegzulegen. So, finde ich, kann man Martin Suter Business Class Serien lesen.
Ich habe auch tatsächlich mit Martin Suter angefangen, habe dann das andere Buch gelesen und bin dann wieder zurück zu Martin Suter. Zwischendurch habe ich auch noch mal was anderes gelesen in Vorbereitung auf andere Folgen, die wir produzieren in den nächsten Wochen. Dann habe ich wieder Martin Suter gelesen. Also ich habe das dann schon so ein bisschen mir aufgeteilt tatsächlich.
Ganz interessant, ne? Das scheint aber eine Welt zu sein, wenn Martin Suter da schon so viel zugeschrieben hat, die ihn unglaublich fasziniert,
ja,
oder?
Ja.
Das ist ja schon ein ganz interessantes Scharfstellen von wirklich einer kleinen Welt.
Mhm. Auf jeden Fall.
Aber präzise, so, ich wollte noch mal ganz kurz mit dir über das Cover reden,
ja,
weil du hast vorhin gesagt, dich hat der Satz sofort angesprochen, können Sie mich sehen, ne? Und wenn man das dann in Verbindung zum Homeoffice bringt, total. Also, und auch da musste ich schon schmunzeln, weil sowas wie, so, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, könnt ihr den sehen? Also all diese Sätze, die halt einfach immer plötzlich, als alle vor ihren Rechnern saßen in Teams und Zoom-Calls und was es nicht noch alles gab damals und man sich halt auf diese neue Form der einfach Business-Kommunikation eingestellt hat, da habe ich mich durchaus in einigen Situationen musste ich lachen und die kam mir bekannt vor. Ich finde aber auch das Cover sehr witzig, weil das auch so ein Klassiker ist. Sieht man, ich beschreibe es ganz kurz mal, zwei übereinander geschlagene Herrenbeine in sehr feinem Zwirn steckend, also gewienerte schwarze Schuhe und eine gut sitzende Anzughose, kann man auch an diesem kleinen Auszug schon erkennen, an diesem kleinen Bildauszug und dann aber so freche rote Socken. Und das fing ja auch irgendwann mal an in dieser Bubble, dass man ein stylisches Statement gesetzt hat mit frechen Socken zum Herrenanzug, oder Hella?
Naja, und aber auch zusätzlich können sie mich sehen und wir sehen nur die Beine. Gut, ich meine, da muss man ja die Kamera ganz anders einstellen, aber
auch eine besorgniserregende Arbeitsposition ja, haben, muss genau. ich mal so sagen.
Ich finde aber diese Auswahl mit Anzughose und Schuhe, das ist nicht so exemplarisch für Homeoffice, weil das kennen wir doch sicher auch. Also oben hui, unten pfui, da hätte Wie? Eigentlich mehr die Jogginghose zu sehen sein müssen.
Aber doch nicht für die Herren, die aufstrebend aus dem mittleren Management ja, stimmt, sich stimmt. nach oben arbeiten wollen. Da
die
muss
auch zu Hause eine Krawatte
zu
umbinden.
Hause die Performance stimmen, ja, Hella. So.
Das stimmt.
Gut.
Das stimmt. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Dörte. Wir haben ja Wunschkonzert gespielt und nachdem du jetzt beide Bücher gelesen hast, bleibst du bei deinem Wunsch oder würdest du dir wünschen, du hättest dich für mein Buch entschieden? Also du hättest mir mein Buch vorgeschlagen. Mein Buch, das Buch von Martin Sutter.
Okay, warte mal, die muss ich sortieren einmal kurz. Nee, ich bleib bei meinem Wunsch. Nicht, weil mir Martin Sutters Buch nicht gefallen hätte, aber ich habe einfach in Beschäftigung mit mein ganzes Leben Öl auf Leinwand ohne Titel von Alena Schröder so viele schöne und spannende Sachen auch rund um den Entstehungsprozess des Buches erfahren. Das hat mir wirklich Spaß gemacht, da in die Welt einzutauchen, auch nochmal in die Schreibwelt des Podcasts, den Alena Schröder da mit Till Reiter hat. Und mir hat das Freude gemacht und mich hat das inspiriert auf jeden Fall. Und deswegen würde ich in diesem Fall dann doch bei meinem Wunsch bleiben und finde, gut gewünscht an mich.
Okay. Das darf man sagen.
Liebe Hella, meine Vergleichsfrage an dich. Wir haben jetzt ja gerade schon festgestellt, dass wir selten so zwei völlig unterschiedliche Bücher gelesen haben und dass das schon ein wilder Buchmix ist jetzt. Ne? Vor allen Dingen, weil wir normalerweise wirklich zwei Romane lesen und uns auf Belletristik beschränken. Martin Sutter ist jetzt auch Belletristik, aber es ist kein klassischer Roman, sondern eher eine szenische Sammlung, eine kolumnistische Sammlung auf eine Art und Weise, würde ich jetzt sagen. Vielleicht Kurzgeschichten könnte man es auch nennen, mit einem Kurzgeschichten, mit einem Fokus. Hast du Lust, jetzt nach Martin Sutter, dass wir unseren Blick noch ein bisschen weiten und du sagst vielleicht auch, wieso, lass uns doch mal über Kurzgeschichten sprechen und mal über unseren Romantellerrand weiter hinausschauen? Ist keine Vergleichsfrage, ne?
Aber ich finde das in Ordnung, dass die Frage ist. Ich wollte nur nicht sofort direkt Nein sagen. Also, nein, ich finde, es tut mir ganz gut, dass zwischendurch mich zu öffnen, aber meine Leidenschaft sind eher Romane tatsächlich.
Ich würde die Frage mal weitergeben an unsere Zuhörerinnen. Schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr einen eigenen Wunsch habt zum Beispiel und auch wenn der Wunsch ist nach besprecht mal Lyrik oder ähnliches. Wir haben ja noch unsere Sonderfolgen, liebe Hella, die zwischen den regulären Folgen immer sonntags kommen. Und vielleicht ist da auch mal Platz nochmal für eine Folge über Kurzgeschichten oder für eine Folge über Lyrik und Gedichte oder ähnliches. Und wir fänden es total schön, wenn ihr uns da mal euer Feedback gebt. Schreibt uns an buchclub@bilderfrau.de. Schreibt gerne auch in die Kommentare, zum Beispiel bei Spotify. Das funktioniert auch gut. Wir freuen uns total, von euch zu hören und lesen wirklich alles und nehmen auch gerne Dinge auf und lassen uns inspirieren von euch.
Maike Windemuth hat in der Folge auch einen Autor genannt, der wahnsinnig gute Kurzgeschichten ihrer Meinung nach schreibt. Ja. Vielleicht sollten wir uns dem mal widmen.
Zum Beispiel, wir verlinken euch in den Shownotes auch nochmal die Folge mit Maike Windemuth über das Lesen und über die Magie des Lesens. Dann könnt ihr da nochmal reinhören, wenn ihr da jetzt Interesse dran habt. So, und jetzt erfahrt ihr noch, über welche beiden Romane wir in unserer nächsten regulären Folge sprechen.
Und zwar ist das zum einen Die Riesinnen von Hannah Häfner.
Und wir sprechen über Goldstrand von Katharina Polatjan.
Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonniert, wenn ihr uns, sofern möglich, da 5 Sterne gebt, wenn ihr möchtet, oder uns bewertet. Ihr könnt uns auf Spotify auch Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns über jede Interaktion, die wir mit euch haben.
Auf jeden Fall. Und wenn ihr uns folgt oder uns abonniert, dann verpasst ihr auch keine Mittwochslesetipps. Das ist unser Mini-Format von Seitenweise Glück. Da geben jeden Mittwoch Autorinnen und Autoren eine Leseempfehlung ab. Also auch das eine große Empfehlung für alle, die lesen lieben.
Da war übrigens Alena Schröder auch schon dabei.
Ganz genau.
Sie war die Erste.
Oh.
Sie war die Erste, als wir angefangen haben mit den Mittwochslesetipps.
Mit ihr haben wir Premiere gefeiert. Genau. Schön. Ganz viel Freude weiterhin. Wir hoffen, ihr habt Inspiration und vielleicht auch ein paar Tipps mitnehmen können aus dieser Folge. Wir freuen uns immer riesig, unsere Liebe zum Lesen mit euch zu teilen. Und ich freue mich riesig, meine Liebe zum Lesen mit dir zu teilen, liebe Hella.
Ich freue mich auf die nächsten Bücher. Mhm. Wir lesen heiter weiter.
Sowas von.
Bis Tschüss. Dann. Ciao.